Zapplefund Private. Der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank.
Mein Name ist Ralf Bröker und heute zu Gast bei Verblüffend Private, dem Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank, mein Kollege Hans-Dieter Seeleier.
Hallo Ralf.
Und als besonderer Gast von der Union Investment, der Mann, der alles weiß über Aktien, Norbert Faller.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Sehr gerne. Hans-Dieter, du bist schon oft in dieser Situation gewesen, in unserem Podcast da was zu sagen. Großartig vorstellen musst du dich nicht mehr, ne?
Ich denke nicht, aber vielleicht sage ich noch mal ein paar Worte. Ich bin Leiter des Private Bankings der Vereinten Volksbank und ich und mein Team, wir sind dankbar, dass wir solche fähigen Leute mit bei uns im Verbund haben, wie der Norbert Faller, der heute hier bei uns zu Gast ist, weil der letztendlich auch dafür verantwortlich ist, dass unsere Mitglieder und Kunden tolle Performance in ihrem Depot sehen.
Herr Faller, jetzt haben Sie schon von zwei Leuten Vorschusslorbeeren bekommen. Trotz alledem für unsere Hörerinnen und Hörer ist es einfach mal wichtig. Wer sind Sie und warum kriegen Sie diese Vorschusslorbeeren? Was machen Sie denn bei der Union Investment so Tolles?
Ja, ich bedanke mich erstmal natürlich sehr höflich für die Vorschusslorbeeren. Ja, Arbeitsplatzbeschreibung, bin eher als Generalist angesiedelt im Bereich Aktien, Portfolio Management. Das heißt, Ihre Kunden und viele tausend andere Kunden, für die wir sehr dankbar sind, überweisen uns jeden Monat 50, 100, wer ein bisschen mehr Geld hat, auch größere Beträge. Und diese Beträge sammeln wir dann in sogenannten Publikumsfonds. Und einer dieser Publikumsfonds, wo wir mit sechs Kollegen dran arbeiten, heißt UniGlobal. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Und der Name gibt es eigentlich schon wieder, ist ein globales Aktienmandat. Das heißt, wir investieren in weltweit in Aktien, die sozusagen weltweit gestreut werden. Und das Mandat ist über die letzten Jahre, ich bin jetzt schon über 25 Jahre bei der Union, ich kannte den UniGlobal noch mit einem Volumen von 300 Millionen. Und heute reden wir im gleichen Fonds über ein Volumen von mehr als 50 Milliarden Euro. Und das ist natürlich eine irre Zahl, die wir da mittlerweile erreicht haben. Und das ist nicht nur die Einzahlung in den Fonds, die den Wert so groß gemacht haben, sondern es ist der Zinseszinseffekt, den Sie ja schon angesprochen haben, der sich dann in den Kundendepots auch hoffentlich entsprechend widerspiegelt.
Das heißt, Sie haben also nicht nur viel zu sehen, viel zu studieren, viele Analysen zu betrachten, sondern Sie haben auch eine große Verantwortung.
Ja, das ist so. Und das wird auch, ich sage das einfach so, montags 9 Uhr kommen immer so, müssen Sie sich vorstellen, so ähnlich wie beim Kicker, wie das früher war, noch kein Internet, da kam dann immer die neue Bundesliga-Tabelle, konnte man montags sehen und so eine Tabelle gibt's auch bei uns im Hause und da stehen halt alle Publikumsfonds drauf. Und ich nehme an, dass auch der Vorstand, wenn er montags diese Liste bekommt, der erste Blick ist immer auf den UniGlobal. Warum? Weil es eben das größte Produkt ist bei uns im Hause und damit auch sehr entscheidend ist, wie sozusagen das Betriebsergebnis ausgehen wird, wenn wir gute Arbeit abliefern.
Performance ist also sozusagen das Wichtigste dann für Sie?
Für mich ja, also wir haben andere Grundsätze. Es gibt sozusagen Investments, die nach ESG-Kriterien also nachhaltige Geldanlage. Da liegen noch andere Kriterien zugrunde, aber in unserem Fonds jetzt geht es eigentlich um die Performance, ja.
Hans-Dieter, bei unseren Mitgliedern und Kunden, Union Investment, Fonds, UniGlobal haben wir ja gerade schon gehört. Spielt auch eine große Rolle, ne?
Ja, absolut. Also wir sind ja immer unterwegs in der Vermögensstrukturberatung und in dem Kuchen, so will ich es mal nennen, Substanzwerte, haben natürlich Aktieninvestments und speziell auch Aktienfonds immer eine große Bedeutung. Und da ist halt auch der eben angesprochene Fonds eigentlich immer vertreten. Wir gucken aber auch immer bei den Kunden, wie hat er sich risikomäßig eingestuft und welcher Fonds aus der Union-Familie passt zu dem Kunden, sodass es also auch durchaus dann auch mal ein anderer sein kann. Aber da stimmen wir dann individuell in den Beratungsgesprächen ab. Mhm.
Wo man natürlich immer drüber reden muss, auch wenn wir gleich nochmal ein bisschen tiefer reinschauen, wie denn so Ihre Arbeitsplatzbeschreibung denn aussieht. Mit Fonds sind immer auch Risiken verbunden. Kannst du was dazu sagen?
Ja, also jeder, der einen langfristigen Anlagehorizont hat und sich in der Risikostufe 3, also als risikobereiter Anleger sieht, für den ist dieses Fondsinvestment, beispielsweise der Uniglobal oder auch viele andere Aktienfonds, absolut geeignet. Denn wenn ich in diese Anlageklasse investiere, muss ich auch die Zeit und auch, ich sag mal, die persönliche Haltung dazu haben, größere Schwankungen auszuhalten. Denn wenn ich heute, ich sag's mal so, mit 10.000 Euro da reingehe, und ich gucke in einem halben Jahr drauf und irgendwie haben die Märkte verrückt gespielt und da sind nur noch 9.000 Euro wert vorhanden, dann muss ich auch die Zeit haben und den Glauben an das Investment, die von uns empfohlene Anlagedauer dann auch durchzuhalten. Und da sind wir schnell im Anlagebereich 5, 7, 10 Jahre oder länger.
Einer, der diesen Glauben ja nicht nur mit sich trägt, sondern auch stärkt, ist ja Norbert Faller, wir haben vorhin gesagt, 300 Millionen, als sie angefangen sind, 50 Milliarden heute, ist ja genau nicht die Entwicklung, die Hans-Dieter gerade beschrieben hat, sondern ist ja eine herausragende, im wahrsten Sinne des Wortes herausragende Entwicklung. Sie haben gesagt, es sind zwei Sachen, das ist einmal der Geldzufluss und auf der anderen Seite aber auch die Entwicklung der Papiere selbst, also der Investments. Dazu muss man doch die Sachen auch gut rausfinden, da muss man doch finden, wo sind wir noch wenig investiert und sollten mehr reingehen, weil da ist richtig Zukunft drin. Wie machen Sie das? Lesen Sie das Handelsblatt oder was ist der Grund?
Nee, das machen wir gar nicht. Also wir lesen auch das Handelsblatt, aber so machen wir es nicht. Also wenn ich das kurz mal so vielleicht so über den Tag verteilt, dass man mal eine Idee bekommt, was machen wir denn? Also das erste Meeting, was wir morgens haben, ist um 8.45 Uhr. Da geht es eigentlich nicht um Aktien, sondern sind die Kollegen von der Seite der festverzinslichen Wertpapiere und Staatsanleihen. Da kann man reinhören, aber da muss man nicht jeden Tag reinhören. Unser Morning Meeting beginnt dann 9.15 Uhr und je nachdem, wie viele Unternehmen in der letzten Nacht oder nachbörslich berichtet haben, umso zeitaufwendiger wird dann das Morning Meeting. Das heißt, wir sind aktuell in der Berichtssaison der US-amerikanischen Unternehmen für das erste Quartal 2026. Und wir hatten letzten Mittwoch so einen Spitzenwert, dass Sie mal eine Idee haben. Da haben von den 500 größten Unternehmen der USA haben 186 Zahlen berichtet. Und wir sind dann mit 36 Kollegen auf der Aktienseite so aufgestellt, dass jeder ein bestimmtes Themengebiet abdeckt. Und wenn halt dann so ein Tag kommt, wo von diesen magischen 7, also von Apple, Google, Amazon, wie die heißen, und wenn die berichten, dann kann das Morning Meeting dann schon mal 2 Stunden dauern. Also das ist, wir werden die Zahlen schon sehr genau durchgegangen und jeder, der in der Verantwortung, also einer für Technologie, einer für Chemie, einer für Autos, jeder muss sozusagen seine Empfehlung entsprechend präsentieren. Das heißt, können wir ein Beispiel machen. Wir sind im Moment eher ein bisschen zurückhaltend, das ist jetzt höflich ausgedrückt, zum Beispiel bei Microsoft, weil wir sehen, dass die künstliche Intelligenz eventuell Softwareunternehmen in Zukunft das Leben schwer machen kann. Das Gleiche gilt in Deutschland für die SAP. Und deshalb sind wir da stark untergewichtet oder wir besitzen die Aktie gar nicht. Und das muss der Kollege dann auch schon entsprechend kommentieren, ob das für die nächsten 3 Monate, das ist immer so unser Zeithorizont, ob das dann noch Bestand hat. Nicht falsch verstehen, Zeithorizont für eine Anlage, also wir entscheiden uns, eine Aktie zu kaufen. Das machen wir vor dem Hintergrund, dass wir 3 bis 5 Jahre die Aktien besitzen wollen. Also das ist hier kein 100-Meter-Lauf, den wir machen, sondern wir laufen jeden Tag einen Marathon.
Sie machen kein Daytrading?
Nein, das machen wir nicht. Das ist auch nicht unser Ansatz. Und wie gesagt, wir versuchen natürlich auf 3 bis 5 Jahre, kommt immer mal was dazwischen. Und beim Herrn Trump kann ich leider im Moment gar nichts ausschließen, dass auch mal Geschäftsmodelle in Frage gestellt werden. Aktuelles Beispiel, Zölle gehen auf einmal rauf für Autos, für deutsche Autos von 15% auf 25%. Die Reaktion an der Börse ist natürlich nachhaltig negativ. Und dann wäre es besser, sozusagen ein bisschen weniger Autoaktien zu besitzen, als Autoaktien stark übergewichtet zu haben, weil das könnte einem die nächsten Wochen auf die Füße fallen, solange das noch völlig ungeklärt ist, was mit den Zöllen passiert. Und das sind halt so Punkte, die mich irgendwie, schockieren tun sie mich nicht mehr, aber es ärgert einen, wenn dann so ein Typ da im Weißen Haus, weil es vermutlich angeblich hört man, ist es dem abends öfters auch mal langweilig, ja, und dann fängt er an, so Tweets loszusetzen, also ist total verrückt.
Hans-Dieter, unsere Mitglieder und Kunden, die überlegen sich ja auch in der Regel, wenn sie zum Beispiel das Handelsblatt gelesen haben oder die Werbung vor der Tagesschau gesehen haben oder was auch immer, was passiert gerade mit meinem Vermögen? Bin ich richtig gut investiert? Was mache ich jetzt? Dann wenden die sich ja an euch. Was sind das aber so für Typen? Sind die meisten eher so, ich möchte jetzt an der Börse sofort Geld verdienen, oder sind die eher auf langfristige Anlage ausgelegt?
Ja, die Vielzahl unserer Kunden, die sehen eher den langfristigen Anlagehorizont und wollen langfristig Vermögen aufbauen. Und die Schwankungen, die momentan an den Märkten herrschen, machen sie auch unheimlich schwer zu entscheiden, gehe ich jetzt direkt in den Markt einmalig oder warte ich noch ab? Und von daher wird vielfach auch auf unsere Empfehlung hin die Strategie gefahren, mit einem kleinen Teil direkt reinzugehen, um schon bei positiven Marktbewegungen auch dabei zu sein, aber gepaart auch mit einem monatlichen Aufzahlen der Summe in Form eines Sparplans, um die Schwankungen an den Märkten mitzunehmen. Und das hat sich, wenn man den mittel- bis langfristigen Anlagehorizont vor Augen hat, absolut bewährt.
Und wir haben ja den Vorteil, dass wir eine relativ große Leistungspalette haben. Union Investment ist ein Teil davon. Wird das abgefordert oder ist es eigentlich so, dass unsere Mitglieder und Kunden sagen, nee, also wir wollen nur Fonds, wir wollen nur Wertpapiere oder wir wollen nur endlich einen Sparplan haben, den die Bank selber aufsetzt, was wir gelegentlich auch tun.
Ja, also nochmal, ich hatte es anfangs schon gesagt, wir gehen immer an die Sache ran über die Vermögensstruktur, um nach der Klärung der Risikoeinstufung des Kunden dann mit ihm zu besprechen, wie kann die Struktur aussehen. Und bleiben wir jetzt mal im Aktienbereich, in diesem Bereich Substanzwerte, den kann ich ja einmal mit Aktienfonds bespielen, den kann ich mit Aktiendirektanlagen bespielen, den kann ich aber auch mit Wertpapierzertifikaten als Beispiel ergänzen. Und so suchen wir dann individuell für den Kunden passend auf seine Vorstellungen, ja, ich will es mal sagen, die Zusammenstellung der Anlagelösung.
Mhm. Herr Faller, Sie sind ja als Mitarbeitender, nenne ich das jetzt mal, eines sehr großen genossenschaftlichen Verbundunternehmens unterwegs. Und Sie machen ja nicht nur in Frankfurt Ihre Arbeit im Sinne von, dass Sie die Morning Briefings machen, sondern Sie sind ja auch bei uns bei den Banken unterwegs. Was kriegen Sie denn da für so eine Stimmung mit? Einerseits bei den Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie mit denen sprechen, aber andererseits auch, was Sie ja auch häufiger machen, wenn Sie in Veranstaltungen sind und dann auch mal den Menschen erzählen, wie gerade die aktuelle Wirtschaftslage, politische Lage und die Lage an den Märkten ist. Was nehmen Sie da für eine Stimmung im Moment wahr?
Also ich würde sagen, die Stimmung ist besser als die Nachrichten und das Hergeben, weil wir werden doch schon ziemlich negativ beschallt, egal was, welches Medium man sozusagen aufmacht. Ist natürlich, die Weltlage ist eher schwierig. Ich bin jetzt noch höflich in meiner Ausdrucksweise. Zu viele Brennpunkte, die aktuell am Horizont sind. Aber wissen Sie, ich habe durch die Erfahrung, die wir gesammelt haben die letzten Jahre an den Kapitalmärkten, weiß ich immer, wenn die Nacht am dunkelsten ist, geht am nächsten Morgen trotzdem die Sonne auf. Und das gilt genauso für die Börse. Das heißt, wenn Sie mich hier festnageln würden, was sagen Sie denn so zur Entwicklung in den nächsten Wochen, dann würde ich Ihnen sagen, dass ich die Upside, also dass der Markt nach oben geht, viel höher einschätze als die Downside. Warum? Weil ich denke, dass Herr Trump aus dieser Nummer im Iran irgendwie raus will oder vielleicht sogar raus muss. Er hat nur noch sozusagen ein Mandat bis Ende Mai. Danach muss er den Senat fragen. Die werden nicht zustimmen. Das ist die eine Sache. Und zum Zweiten hören wir, ich will es nur sagen, es sind alles nur Gerüchte. Wir wissen das natürlich auch nicht. Aber Russland scheint so, ich nenne das mal kriegsmüde zu sein, weil die Wirtschaftsdaten, die natürlich nicht ungefiltert sind, das wissen wir auch, aber die müssen sich sehr, sehr schwach entwickelt haben. Also ganz tiefe Rezession in Russland. Und es soll wohl auch sozusagen beim Nachschub, Soldaten zu rekrutieren, massive Probleme geben. So, und wenn ich das Ihnen jetzt sagen würde, dass wir vielleicht in diesem Jahr ein Ende des Ukraine-Kriegs bekommen könnten, betone das im Konjunktiv, dann würde ich sagen, wenn die Meldung über den Ticker läuft, steigt der DAX an dem Tag um 2.000 oder 3.000 Punkte. Ich will es wiederholen. Also der steigt dann nicht 2.300 Punkte, sondern der steigt 2.000 oder 3.000 Punkte. Warum? Weil niemand im Markt so positioniert ist, dass sozusagen oder so vorbereitet ist auf ein solches Event. Und deshalb wird sozusagen das Ding einfach durch die Decke fliegen.
Hans-Dieter, würdest du das so ungefiltert auf unsere Mitglieder und Kunden loslassen? Oder würdest du sagen, ich habe das von Norbert Faller gehört und dem glaube ich das?
Also ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt Trump wäre, dann wüsste ich, in welche Richtung die Märkte gehen. Denn man hat ja schon bemerkt, je nachdem, welchen Tweet er absetzt, reagieren die Märkte. Aber ich würde es mir wünschen, dass es so kommt, wie der Herr Faller beschrieben hat. Denn das wäre natürlich, ich sage mal, wie ein Befreiungsschlag für uns alle und bringt dann auch wieder Klarheit für die Märkte und Planungssicherheit in Anführungszeichen.
Es ist ja ein Szenario, das Sie aufgezeigt haben. Aber allein die Tatsache, dass es Fachleute gibt, die dieses Szenario denken, ist für mich schon mal ein positives Zeichen in einer Zeit, in der, wie Sie gerade richtig formuliert haben, wir meistens nicht nur pessimistisch, sondern teilweise sogar depressiv durch die Gegend gehen. Wenn das Beste an den Nachrichten der Wetterbericht ist oder die Sportberichterstattung und das Emotionalste, wo wir glauben, uns unbedingt beteiligen müssen, eine Wahlberichterstattung ohne H ist, nämlich da, wo in der Ostsee ein großes Säugetier abgeschleppt wird, da muss ich sagen, ich brauche solche Nachrichten. Ich brauche einfach auch Menschen, die sagen können, es gibt da nicht nur einen Silberstreif am Horizont, sondern wenn folgende Situation passiert, dann kommt da aber mal richtig Dampf in den Kessel und dann hören wir es überall pfeifen und dann wollen alle Leute in die Märkte rein. Ist schon gut, wenn man vorher da investiert ist, ne?
Ja, ja, also der Ansatz muss immer so sein, auf verschiedene Szenarien vorbereitet zu sein. Wenn wir uns irren sollten, ist ja auch, kann auch passieren, dass wir sozusagen noch nächstes Jahr über die Straße von Hormuz reden und vielleicht nächstes Jahr auch noch über den Ukraine-Krieg, dann sind wir falsch positioniert. Also das muss man ganz klar sagen. Was dem einhergehen sollte, ich will das nur noch mal ergänzen, auch für die Leute, die sich nicht unbedingt nur für Aktien interessieren, sollte dann sein, wenn die beiden Events eintreten, so wie ich es einschätze, dann werden wir vermutlich in den USA weitere Zinssenkungen sehen und wir werden keinesfalls Zinserhöhungen dann von der EZB sehen, weil die Preisentwicklung das einfach dann nicht hergibt. Wenn es länger dauert, wird die Inflation zurückkommen, dann wird die EZB die Zinsen anheben, aber wenn das eben nicht so kommt, dann haben wir Platz für Zinssenkungsspielraum und Zinssenkungsjahre waren immer gute, starke Jahre für Aktien. Also das würde sozusagen fundamental auf ein sagenhaftes Fundament treffen. Die Zinssenkungen als Folge Beendigung von zwei Kriegshandlungen.
Würde die Wirtschaft insgesamt ja antreiben, ne? Also wenn dann Geld im Markt ist, ist das ja nicht nur für die Aktienmärkte gut. Vielleicht werden dann sogar mehr Wohnungen in Deutschland gebaut, wer weiß.
Also es wird auf jeden Fall, wenn ich das sagen darf oder ergänzen darf, es wird auf jeden Fall mal wieder mehr gekauft werden. Weil wir haben ja einen regelrechten Käuferstreik seit 4 Wochen. Wir sehen das an den sogenannten Einkaufsmanager-Indizes. Die fallen wie ein Stein. Also die Leute machen die Taschen zu. Wahrscheinlich bleibt's Auto 2-mal mehr in der Woche stehen und man setzt sich mal aufs Fahrrad oder aufs E-Bike. Und das ist also regelrecht Konsumverzicht, den wir hier sehen.
Es gehen mehr Leute zum Discounter und weniger in den Delikatessenladen.
Ja, das ist
schon spürbar, ne? Ja, ich kann das nachvollziehen. Die Stimmungslage ist tatsächlich im Moment auch so. Und ein Thema von Ihnen ist ja dann auch die Politik ganz grundsätzlich. Trägt im Moment ja auch nicht dazu bei, dass man da wirklich voller Freude hinschaut und sagt, wir freuen uns auf den Bürokratieabbau, wir freuen uns darauf, dass Gesetze es ermöglichen, das Leben leichter zu machen, schneller Bauanträge zu kriegen oder über die Straßen zu fahren und zu sagen, okay, Benzin kostet gerade nicht 2,30 Euro den Liter. Das ist schon ein Thema. Generell Politik in Deutschland, Ihre Einschätzung da im Moment?
Da bin ich der Falsche, da müssen Sie sich jemanden einladen. Ich habe da privat eine Meinung, aber das würde ich ungern kundtun.
Aber wir haben ja gerade über Donald Trump gesprochen.
Ja.
Solche Verhältnisse haben wir ja nicht und das ist ja auch gut so.
Das ist wirklich gut so.
Aber Bürokratie haben wir schon, ne?
Ja, ich habe, wir haben ja vorhin kurz ein Vorgespräch gehabt. Ich habe das mal kurz ergänzt. Ich habe einer meiner besten Kumpels ist Grieche und Griechenland hat nach der Euro-Krise, Sie können sich erinnern, 2013, ich glaube, Schäuble sagte, ish over. Griechenland hat die Hausaufgaben gemacht und das kann man, glaube ich, wir können Griechenland 2013 nicht mit Deutschland vergleichen heute, aber wir laufen so in eine ähnliche Situation hinein. So, wenn Sie heute in Griechenland irgendwas erledigen wollen beim Amt, also Personalausweis beantragen, Bauantrag, Mülltonne bestellen, umziehen, können Sie alles über eine App machen. Die wurde entwickelt ab 2014 und wird permanent ergänzt. Und ich glaube, bei uns in Deutschland ist der Leidensdruck noch nicht groß genug, auch auf die Politik, sich den Reformen zu stellen, die offenkundig da sind. Das ist Gesundheit, Rente und Steuern. Das wären mal so und Sozialabgaben. Das wären so die wichtigsten Punkte. Aber scheinbar ist der Leidensdruck noch nicht groß genug, wie er damals in Griechenland war, weil die Politik natürlich auch sagt, wenn ich das jetzt ändere oder die Reformen durchziehe, bin ich bei der nächsten Wahl unten durch. Und deshalb machen die das nicht. Ja, also ich würde es vermuten, dass sie es nicht machen. Ebenso Pseudo-Reformchen und die Griechen, die wurden einfach gezwungen, das zu tun. Übrigens, ich bin regelmäßig in Spanien zum Fahrradfahren und auch da kann man Behördengänge größtenteils digital erledigen. Nochmal, wir reden über Griechenland, über Spanien, wo so etwas funktioniert und bei uns, wir kriegen es nicht auf die Kette und das ist eigentlich das, wo wir ran müssten.
Ist das auch ein Thema bei unseren Mitgliedern und Kundinnen und Kunden, Hans-Dieter? Oder sagen die, ach nee, ich kümmere mich um den DAX, ich kümmere mich um den Dow Jones, aber mich interessiert das alles gar nicht mehr.
Ja, das wirtschaftliche und politische Umfeld ist schon ein Thema, weil da ja letztendlich, ich sag mal, die Stellschrauben auch sind, um uns weiter nach vorne zu bringen. Und die aktuellen politischen Rahmenbedingungen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die führen leider teilweise auch bei Investitionen zu Zurückhaltung, sei es jetzt im Kreditbereich als auch im Anlagebereich, weil halt eine gewisse Unsicherheit da ist. Mhm.
Üblicherweise stelle ich am Ende vom Podcast immer die Frage, was denn so die nächsten Monate bringen werden oder was man sich wünscht für die Zukunft. Das haben Sie ja schon vorweggenommen. Deswegen würde ich die Frage jetzt gerne anders stellen. Die Bundesregierung hat das Thema Altersvorsorge nach vorne gebracht. Ich sag mal mit einem Begriff, den ich persönlich etwas irreführend finde, weil der Frühstart in der Leichtathletik ja der Moment ist, wo man wieder zurückgepfiffen wird und nochmal von vorne anfangen muss. Aber vielleicht passt es ja auch zur Politik, dass man da mal von vorne anfangen muss. Denken Sie, dass die Ideen zur privaten Altersvorsorge, die da geboren werden, uns weiterbringen werden? Ist das eine Chance?
Das ist das Beste, was diese Regierung bisher auf den Weg gebracht hat. Ich kann Ihnen nicht sagen, ich habe mir das irgendwann mal bildlich so ausgemalt, Klingbeil kommt an den Schreibtisch von Lindner, ja, und zieht dann irgendwann mal nach ein paar Monaten irgendeine Schublade auf und findet diesen Plan, weil der ist ursprünglich vom Herrn Lindner ausgearbeitet worden, und legt ihn auf den Tisch und sagt, super Idee. Es ist eine super Idee, also das wollen wir mal sagen. Wenn du vom Staat ein bisschen Zuschuss bekommst, es soll ja viel einfacher gemacht werden wie Riester. Es ist nicht so kostenlastig wie die Riester-Rente, auch ganz wichtig, Kosten müssen da raus. Da müssen die Gesellschaften, auch wir als Union, dann eben mal ein bisschen auf Provision verzichten. Aber wenn du in der Tat 150 Euro, 40 kriegst du noch geschenkt vom Staat, also so sagen wir mal 200 Euro, über 40 Jahre konsequent in ein Aktienprodukt einzahlst, dann kommt da hinten richtig was raus. Also wir haben es mal gerechnet, haben jetzt die Performance unterstellt, wie sie die letzten 40 Jahre waren, und haben das sozusagen nach vorne übertragen über die 40 Jahre. Und du zahlst dann, ich glaube, die Zahl war so knapp 90.000 Euro selbst ein. Und die Gesamtsumme ist nicht 90.000, sondern die ist bei über 300.000 Euro. Und da sieht man mal diesen Vermögenszuwachseffekt. Und ich glaube, wenn jeder Rentner, zukünftige Rentner, neben seiner staatlichen Rente noch einmal 350.000 Euro auf dem Konto hat, dann fühlt er sich als Rentner deutlich besser aufgestellt als der heutige Rentner. Deshalb ist es eine super Sache, die da verabschiedet wurde.
Hans-Dieter? Siehst du das auch so?
Ich sehe das absolut so, und ich finde es absolut richtig, dass man auch den Aktienmarkt bei der langfristigen Anlage- und Vermögensentwicklung berücksichtigt, denn der Fall hat schon anklingen lassen, diese Renditen, die man da erzielen kann, die gibt's in keinem anderen Segment. Und wir haben anfangs nochmal über Risiken und Chancen gesprochen, und ich will hier zum Schluss ganz klar auch nochmal sagen, ein Aktieninvestment gehört für mich in der Vermögensstruktur absolut dazu. Aber ich muss als Anleger mit Risiken klarkommen. Und wenn ich Angst habe oder ein ungutes Gefühl habe, wenn der Markt nach unten geht, lasse ich es bleiben. Aber für den, der langfristig Vermögen aufbauen will, nennenswert Vermögen aufbauen will, der muss in den Aktienmarkt rein. Die Chancen überwiegen einfach.
Dann habe ich aber auch noch eine gute Nachricht zum Schluss. Das ist heute die Sendung der guten Nachrichten. Junge Leute interessieren sich dafür nicht nur sehr, sondern die machen auch mehr. So, es sind tatsächlich eher die älteren Semester, die da noch ein bisschen Schwierigkeiten mit haben. Junge Leute und Aktien, Aktienfonds etc. sind eindeutig enger zusammen, und das ist eine gute Entwicklung. Ich sage vielen Dank in die Runde und bis demnächst. Immer gern.
Dankeschön.
Eine Produktion der Graukaue.